dass Studieren anstrengend sein kann, das ist ja jetzt keine ganz neue Erkenntnis, aber die Klagen darüber, über die Last des Studiums, die haben doch in den letzten Jahren erheblich zugenommen, oft mit Verweis auf die Einführung von Bachelor und Master und auf den ganzen Stress, den diese neuen Studiengänge den Nachwuchsakademikern so zumuten. Die psychosozialen Beratungsstellen an den Unis und Fachhochschulen jedenfalls, die berichten über zum Teil dramatisch gestiegene Nachfragezahlen. Und dann kommen auch immer wieder Studien und Berichte auf den Tisch, die oft einen ganz bestimmten Tenor haben. Studenten, heißt es da, nehmen mehr Psychopharmaka und andere Medikamente als die vergleichbare Normalbevölkerung. Pillen vor der Prüfung? Normal. Gehirndoping, so scheint es jedenfalls, ist im Milieu der Nachwuchsakademiker eher Standard als die Ausnahme. Aber ist das tatsächlich so? Die Hochschulinformationssystem GmbH, HIS in Hannover, ist ein Forschungsinstitut, das unter anderem die Bundesregierung berät. Und die HIS hat sich diese Woche zu Wort gemeldet und gesagt, Schluss mit der Ritalin-Legende, wir haben ganz andere Zahlen. Jonas Poskowski hat an der HIS-Studie zum Hirndoping unter Studierenden mitgearbeitet und ist jetzt am Telefon. Tag, Herr Poskowski.
Guten Tag.
Herr Poskowski, zu welchen Ergebnissen sind Sie da gekommen? Ist Hirndoping tatsächlich doch nicht das Massenphänomen, von dem wir bisher so mehr oder weniger implizit ausgegangen sind?
Nein, unseren Ergebnissen zufolge kann man da wirklich nicht von einem Massenphänomen sprechen. Wir haben festgestellt, dass letztlich 5% der Studierenden Erfahrungen mit Hirndoping im engeren Sinne haben. Und das umfasst eigentlich auch eine recht große Bandbreite. Innerhalb dieser 5% sind auch diejenigen mit drin, die es vielleicht nur mal ausprobiert haben oder die es vielleicht ganz selten machen. Wenn wir das auf die beschränken, die wirklich häufig leistungssteigernde Mittel einnehmen, dann kommen wir da nur auf 1% der Studierenden, die Hirndoping betreiben. Also die es dann wirklich häufig eigener Auskunft nach betreiben.
Wenn man es in Zahlen umrechnet, heißt das ja dann, jeder 20. hat zumindest Erfahrung, aber nur jeder 100. nutzt es regelmäßig. Was ist denn genau Hirndoping? Wie haben Sie das definiert für diese Studie?
Wir haben darunter die Einnahme rezeptpflichtiger Medikamente, aber auch anderer Psychostimulantien, also aufputschender Mittel, teilweise auch illegale Mittel, Amphetamine zum Beispiel mit aufgenommen. Wir haben aber auch die Einnahme von Cannabis und Beta-Blockern, also eher beruhigenden Mitteln, mit berücksichtigt. Ein großer Teil der Hirndopenden nimmt auch Medikamente verschiedenster Art, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, Antidepressiva, aber auch Schlafmittel oder ähnliches. Also alles das, was dann eingenommen wird, um die Studienanforderungen besser bewältigen zu können, um dem Leistungsdruck entgegenzuwirken, was dann ohne medizinische Indikation eingenommen wird, das verstehen wir unter Hirndoping.
Das heißt, Kaffee gehört nicht dazu, das ist ja eher Standardnahrungsmittel bei Studierenden.
Genau, das zählt nicht dazu. Wir haben aber auch festgestellt, dass auch eine ähnlich große Gruppe, auch wieder 5% der Studierenden, Soft Enhancement betreibt. Da würden wir zum Beispiel auch starken Kaffeekonsum, aber auch die Einnahme von Vitaminpräparaten, homöopathischen und pflanzlichen Substanzen, da gibt es in der Apotheke und in Drogerien einiges auch dann legal und ohne Rezept zu erwerben. Was, wenn Studierende das eben einnehmen, um ihren studienbedingten Anforderungen, um die besser bewältigen zu können.
Jetzt haben Sie ja keine medizinische Studie gemacht, wie gut denn das Ganze funktioniert oder welche Medikamente am besten sind. Aber wen haben Sie befragt? Sind das belastbare Zahlen, die Sie da vorlegen?
Ja, wir haben das HISPOS-Panel befragt. Das ist eine Gruppe von Studierenden, die wir aus anderen Befragungen rekrutieren. Die können sich da registrieren, nehmen dann immer wieder an unseren Umfragen teil zu verschiedenen Themen. Die werden zu Online-Befragungen eingeladen und das umfasst circa 40.000 Studierende. Es haben uns gut 8.000 Studierende geantwortet. Das ist durchaus eine repräsentative Zahl. Wir haben dann eben die Stichprobe da in zentralen Merkmalen auch gewichtet. Das heißt, wenn sich da unterschiedliche Verteilungen in der Stichprobe zum Beispiel beim Geschlecht ergeben, wird das im Rechenverfahren angeglichen und so Repräsentativität hergestellt.
Gibt es denn da jetzt, Sie haben das Geschlecht angesprochen, zum Beispiel Unterschiede bei der Nutzung von Hirndoping oder bei der Bereitschaft zu Hirndoping bei Studentinnen und Studenten?
Also der Anteil der Hirndopenden ist bei beiden Geschlechtern ungefähr gleich groß. Was wir festgestellt haben, ist, dass dieses Soft Enhancement, das ich eben betrieben habe, dass das häufiger bei Frauen vorkommt. Also unter den Frauen ist der Anteil dieser Soft Enhancement doppelt so hoch wie unter den Männern. Beim strengen Hirndoping ist es allerdings unter den Geschlechtern gleich verteilt. Darüber hinaus haben wir auch festgestellt, dass Frauen teilweise andere Motive verfolgen, wenn sie Hirndoping betreiben.
Welche sind das?
Das ist zum Beispiel die Bekämpfung von Nervosität. Das kommt bei beiden Geschlechtern vor, bei Frauen etwas häufiger. Und vor allen Dingen geben Frauen zu einem größeren Teil an, Hirndoping auch aus Gründen der Schmerzbekämpfung zu betreiben. Wenn Stress sich dann in körperlichen Symptomen äußert und das Schmerzempfinden steigt, greifen Frauen eben dann auch häufiger zu entsprechenden Schmerzmitteln oder anderen Substanzen.
Wissen Sie, warum die Männer das nicht machen? Finden die das uncool oder sagen die, Stress gehört dazu? Oder?
Da bietet sich als Erklärung an, das Persönlichkeitsmerkmal des Neurotizismus, nennen wir das. Das nennen nicht nur wir so, sondern auch die Psychologen.
Müssen Sie jetzt aber erklären.
Genau, das ist die Art und Weise, wie man auf negative Empfindungen und Stress reagiert. Neurotizistische Personen reagieren eben, wie gesagt, dann stärker auf Stress, sind öfter nervös, angespannt und können eben auch stärker körperliche Reaktionen auf Stress zeigen. Und dieses Merkmal kommt bei Frauen etwas häufiger vor als bei Männern. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum eben zum Beispiel auch diese Schmerzsymptome bei Frauen häufiger auftreten und von Frauen eben dieses Motiv häufiger angegeben wird.
Jetzt ist natürlich auch eine Frage, gibt es bestimmte Fächer, die häufiger vorkommen oder deren Studierende sich häufiger zum Hirndoping hingezogen fühlen? Man könnte ja sagen, zum Beispiel die Medizinstudierenden, die haben vielleicht leichter Zugriff auf die Mittel.
Ja, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Bei der fachlichen Ausrichtung des Studiums haben wir festgestellt, dass insbesondere die Veterinärmediziner und Studierende, also Sportstudierende, Sportwissenschaften, dass die eine extrem hohe Hirndopingquote aufweisen. Also bei den Veterinärmedizinern sind es 18%, unter den Sportwissenschaftlern 14%. Da haben Sie recht, einerseits unter den Medizinern, die kommen eventuell ein bisschen besser ran, können vielleicht auch dem Arzt besser entsprechende Symptome beschreiben, so dass der auch gewillt ist, ihnen entsprechende Mittel zu verschreiben. Bei den Sportwissenschaftlern könnte man vielleicht auch vermuten, wer mit Sport viel zu tun hat, ist vielleicht auch von seiner sportlichen Tätigkeit her darauf getrimmt, Leistung zu optimieren, auch durch Ernährungspläne, Ernährungsergänzungsmittel und Ähnliches, so dass es da ein etwas kleinerer Schritt ist. Und das Wissen um medizinische Details kann natürlich auch dazu führen, dass man denkt, man hätte das Ganze im Griff, also man weiß darüber Bescheid und fühlt sich mehr Herr der Lage und hat das Ganze unter Kontrolle.
Jetzt haben Sie gesagt, von den Veterinärmedizinern, den Angehenden, ist ja fast jeder Fünfte zum Hirndoping bereit. Nehmen die dann so Kälbermastmittel oder lassen die sich schon auch humanmedizinische Mittel verschreiben?
Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, welche Mittel genau die Veterinärmediziner im Einzelnen nehmen. Ich denke, das unterscheidet sich nicht großartig von den anderen Hirndopenden. So groß ist die Bandbreite der Mittel da jetzt auch nicht.
Gibt es denn bestimmte Persönlichkeitsmuster, die besonders, anfällig sind für Hirndoping?
Ja, da hatte ich eben schon erwähnt, dieses Merkmal Neurotizismus, sprich die schlechtere Reaktion auf Stress, dass man sich das mehr zu Herzen nimmt. Mhm. Das ist ein sehr entscheidender Faktor bei denjenigen, die da hohe Werte haben, die beträgt die Hirndopingquote 38% gegenüber 20%.
Haben Sie auch nach Motiven gefragt, warum die Leute das tun? Ich meine, es ist wahrscheinlich auf der Hand liegend, es geht darum, die Prüfungen besser zu bestehen.
Ja, das zum einen, aber wie ich bereits auch sagte, das wichtigste Motiv ist eigentlich bei beiden Geschlechtern auch die Bekämpfung von Nervosität. Darüber hinaus ist es dann eben die Leistungssteigerung, die verfolgt wird. Das geben Männer etwas häufiger an und die Schmerzbekämpfung. Das sind eigentlich die drei wichtigsten Motive. Kurz darauf kommt aber dann auch Leistungsdruck, Konkurrenzdruck, der empfunden wird, den auch 30% der Hirndopenden angeben, warum sie das tun. Häufig werden leistungssteigernde Mittel dann eben in der Vorbereitung auf Prüfungen eingesetzt oder einfach in allgemeinen Stresssituationen, wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt. In Prüfungssituationen selbst ist es etwas seltener.
Das HIS, Hochschulforschungsinstitut in Hannover, hat erstmals untersucht, wie es eigentlich aussieht mit Hirndoping bei Studierenden und hat Zahlen vorgelegt. Jonas Boskowski war das, einer der Forscher, die dort mitgearbeitet haben im D-Radio-Wissen-Interview hier bei uns. Herzlichen Dank.